Amen. Also, wenn euch die Luft hier ausgeht, dann macht doch das Fenster auf, weil jetzt kommt nur noch ein kleiner Teil, nennt sich Predigt, dann kommen wir zum Hauptteil heute. Wir wollen ja André noch einführen als neuen Jugendpastor in unserer Gemeinde und ich freue mich riesig drauf. Und vielleicht habt ihr Zeitung gelesen gestern oder wart online, da war nämlich schon ein schöner Artikel über André und seine Familie im Südkurier. Wir freuen uns riesig, dass sie da sind, also von daher ruht euch jetzt aus, schlaft eine Runde, dass ihr nachher wieder fit seid. Wehe. Daniel, Influencer der ersten Stunde. Heute starten wir in diese Predigtreihe. Und Daniel war so ein Influencer, der seine Gesellschaft verändert und geprägt hat und Einfluss genommen hat. Denn das tun Influencer. Sie beeinflussen, to influence, Englisch, beeinflussen. Sie beeinflussen ihr Umfeld. Einfach das, wo sie leben, die Gesellschaft um sie herum, Familie, Schule, Arbeitsplatz, einfach Umfeld. Influencer beeinflussen ihr Umfeld. Und ich frage dich, wie verhältst du dich zu deinem Umfeld? Und ich mache jetzt noch einen kleinen Einschub, wie verhältst du dich als Christ zu deinem Umfeld? Wir sind als Christen berufen, unser Umfeld zu beeinflussen. Wie aber tun wir das und tun wir das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir als Christen in dieser Welt leben können. Und ich möchte einen Vorklapp machen, ehe ich euch dann mitnehme nach Babylon sozusagen, wo Daniel gelebt und gewirkt hat. Wir sind berufen, in unser Umfeld hineinzuwirken und als Christen in dieser Gesellschaft zu leben. Und wir können das auf unterschiedliche Weise tun. Dein Stichwort dazu könnte sein, anpassen. Wie ein Chamäleon passt du dich den Umständen an. Du tarnst dich, du weißt, eigentlich soll dich was sagen. Ah, ist nicht so richtig, wie hier gerade umgegangen wird miteinander. Und oh, also die eine Geschäftspraxis da, das, wie wir das immer machen, die Prozesse, ist eigentlich ein bisschen gelogen. Ne? Und mit den Geldern und so, die wir da nicht angeben, aber nicht auffallen. Und nicht als Christ outen. Wird man ja ein bisschen belächelt. Also anpassen, das ist eine Möglichkeit. Die Chamäleon-Taktik sozusagen, wie du dein Umfeld in Anführungszeichen beeinflussen kannst. Du kannst aber auch eine andere Haltung einnehmen. Du kannst dich absondern. Wie ein Stinktier. Ein Stinktier macht, wenn es ein Gegenüber hat, was ihm nicht so gefällt, streckt ihm sein Hinterteil entgegen und spritzt eine bestialisch riechende Flüssigkeit in seine Richtung. Das kannst du auch machen, im übertragenen Sinne. Du kannst sagen, diese Welt, diese Gesellschaft, mein Umfeld ist alles so böse und die Menschen lügen alle nur und Ellenbogengesellschaft und es geht nur ums Geld und es geht nur ums Äußere und Sex, Drugs, Rock'n'Roll und alles ist böse und zum Glück habe ich meine Gemeinde, meine fromme Insel, meine Subkultur, meine Wagenburg, in die ich mich zurückziehen kann, wo ich dann immer wieder rausschauen kann in diese böse Welt. Und du zeigst ihnen vielleicht nicht deinen blanken Hintern, hoffentlich, und sprühst irgendeine giftige, stinkende Flüssigkeit hin, aber durch das, wie deine Haltung und wie dein Herz ist, sonderst du dich ab und bist wie so ein Stinktier, mit dem dann auch niemand zu tun haben will, außer andere Stinktiere. Die tun sich dann zusammen und das nennt man dann Gemeinde. Könnte so sein. Wenn du als Christ sagst, ja, das ist meine Lebenseinstellung, meine Haltung, die Welt ist so böse, dann sagt das Chamäleon so, ah, nur nicht auffallen, anpassen, ja, ich müsste und so, aber ich sage ja gar nichts, also dann sage ich ja auch nichts Falsches, also lüge ich ja auch nicht, also ist wieder alles gut. Ist so einfach. Und das Stinktier sagt, boah, alles so böse und ich mag nicht, ich sondere mich ab. Und diese Haltung, die können wir als Christen einnehmen. Nein, ich frage jetzt nicht, bist du Chamäleon oder bist du Stinktier? Weil ich glaube, dass Gott uns berufen hat, sozusagen einen Mittelweg zu gehen. Einen Mittelweg zu gehen in dieser Welt, weise zu sein, klug zu sein, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen, Einfluss zu nehmen in diese Welt als Botschafterinnen und Botschafter Gottes. Nicht, weil wir so toll sind, aber wer soll dieser Welt Gutes bringen, wenn nicht Christen? Ich glaube an einen Gott, der alle Menschen liebt und der das Beste für alle Menschen will. Und wenn nicht wir, ja wer dann? Der Fußballverein, wenn es der KSC ist, schon 1-0 gewonnen nach 3 Niederlagen in Folge. Versteht ihr, es geht nicht darum, wer wir sind als Christen, weil wir toll sind. Nein, aber wir glauben und wir sind so Botschafter eines Gottes, der alle Menschen liebt und will, wie es in der Bibel heißt, dass alle Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das heißt, wir sollen in dieser Gesellschaft relevant sein. Dieses Wort relevare aus dem Lateinischen bedeutet eigentlich, die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen, wie bei einer Waage. Interessant, oder? Wir sagen relevant zu sein ganz oft, wenn wir eben Einfluss nehmen sollen, wenn wir etwas sagen wollen, wenn wir einen Wert weitergeben wollen. Relevant zu sein bedeutet, Dinge, die aus dem Gleichgewicht gekommen sind, wieder ins Gleichgewicht bringen. Und das sollen wir als Christen tun. Und da heißt es, wir müssen weise sein, mutig sein, wir müssen klug sein, manchmal auch ein dickes Fell haben und Dinge aushalten. Wir müssen einen Sinn für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für die Menschen haben. Und welches Tier würde da nicht besser passen als das, was schon in diesem Namen auch drinsteht? Ein Elefant. Deutschlehrer aller Welt, vereinigt euch. Aber ich finde es grandios, in diesem Wort relevant steckt das Wort Elefant, also Elefant. Und Elefanten sind, das weiß man, genau das, sie sind klug, sie sind weise, sie trösten sich wie kaum andere Tiere. Sie sind Herdentiere, sie kümmern sich um ihre Herde, um ihre Gesellschaft, um ihr Umfeld sozusagen, um die Menschen um sie herum. Und genau das sollen wir sein, wie solche Elefanten. Der im Porzellanladen, den lassen wir im Porzellanladen. Elefanten kommen immer schlechter weg, als sie eigentlich sind. Und wir sollen eben, wie das Wort ja schon sagt, ich unterrichte Rallye und nicht Deutsch, relevant in dieser Gesellschaft sein. Und genau das war auch Daniel. Das ist eine Karte vom Weltreich, Pi mal Daumen, 6. Jahrhundert vor Christus. Die Babylonier, das babylonische Reich, war die damalige Weltmacht. Und es führte dazu, dass es zum sogenannten babylonischen Exil kam. Das war in der Geschichte des Volkes Gottes eine beispiellose Tragödie. Man kann es nicht anders sagen. Es wurde prophezeit und es wurde in Schriften des Alten und Neuen Testamentes immer wieder Bezug darauf genommen, was dieses babylonische Exil bedeutete. Ja, was bedeutete es? Es bedeutete, dass aus Jerusalem und aus Juda, das Nordreich Israel gab es schon gar nicht mehr, aus dem übrig gebliebenen Volk von Gott wurden Menschen nach Babylon deportiert. Hier in dieses babylonische Reich. Wir würden heute so sagen, die oberen 10.000 in Anführungszeichen. Man geht davon aus, dass nicht alle, sondern nur eine bestimmte Anzahl nach Babylon deportiert wurde, ins Exil geschickt, mitgenommen wurde und dass die Heimat des Volkes Gottes brach lag und dass das Volk Gottes nun in einer Gesellschaft lebte mit ganz anderen Werten. So wie das Thema heute auch ist. Wie lebe ich meinen Glauben in einer Gesellschaft mit anderen Werten? Sie lebten mitten in diesem babylonischen Reich, das, ich meine, wir kennen es ja sprach- oder sprichwörtlich, die Hure Babylon, der Turmbau zu Babel. Wir verbinden mit Babylon nicht viel Gutes. Und so war dieses babylonische Reich auch. Ich meine, wer sich in der Geschichte ein bisschen auskennt, und wir gehen jetzt einfach ein paar hundert Jahre weiter, das Römische Reich ist uns irgendwie näher, allein durch den Geschichtsunterricht und Lateinunterricht. Wer von euch Jüngern hat Latein? Oh, schade, ihr verpasst was. Ist wirklich so. Also das Römische Reich kennen wir und wissen, diese Reiche, die es gab, und das haben Reiche einfach an sich, sind zerstörerisch. Und das Babylonische Reich war genauso zerstörerisch im Blick auf seine Länder oder Völker im Umfeld, aber auch die Menschen, die darin lebten. Es galt das, was wir heute sagen über die böse Gesellschaft, was vielleicht das Stinktier so sehr beklagt über unsere Gesellschaft heute, wo nur das Äußere zählt, Geld zählt, Einfluss zählt, Gott zählt gar nichts mehr, die Menschen wollen von Gott nichts mehr wissen und. Das war Babel. Und in dieser Gesellschaft wurde Daniel und viele andere deportiert. Und die Frage ist, wie lebe ich meinen Glauben in einer Welt mit anderen Werten? Wie hat es Daniel gemacht? Wie machen wir das? Oder wie mit diesem Bild hier, wie lebe ich relevant als Elefant? Wie lebe ich relevant als Elefant? Ich lese euch die ersten Verse vor oder aus dem ersten Kapitel, dass wir ein bisschen reinkommen in diese Geschichte von Daniel. Und der König von Babylon sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Die kommen also in so eine Art Bootcamp, Trainingslager, und lernen jetzt erstmal die Kultur, die Sprache, die Gebräuche und Sitten in Babylon kennen und sollen dann in dieser Welt leben, die ganz andere Werte vertritt. Und ich dachte mir, was ist denn heute unser Babylon? Und mir ist eine Vorbemerkung sehr wichtig. Ich meine das nicht negativ. Vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck von mir, aber das möchte ich nicht sein. Ich möchte kein Stinktier sein. Ich möchte es nicht. Vielleicht rutsche ich manchmal dahin. Ja, vielleicht kommt es in mir hoch oder keine Ahnung was. Ich möchte kein Stinktier sein, das sagt, es ist alles so böse und schlecht und vom Teufel und die böse Welt und tralala und die Christen sind die Guten und die Welt ist so böse. Ich möchte das nicht sein, weil ich glaube, dass wir zu was anderem berufen sind. Ich möchte aber unsere Gesellschaft genauso mit Babylon vergleichen. Und ich sage es deswegen, dass ich das nicht sein möchte, weil wir als Christen hier genauso wie Daniel damals im Exil Gäste sind. Manch einen überrascht es heute Morgen, aber das ist nicht unser Zuhause. Im Hebräerbrief lesen wir im Neuen Testament relativ am Ende, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind auf dieser Erde nur Gast. Das könnte uns auch mal entspannen im Umgang mit all dem, was uns geschenkt ist. Wir sagen Besitz dazu, als ob wir es verdient hätten. Wir haben es vielleicht bezahlt, okay, aber auch nur mit Geld, das uns gegeben wurde. Wir sind nur Gast auf Erden. Jesus hat sich von seinen Jüngern verabschiedet und hat zu ihnen Folgendes gesagt: Ich habe ihnen, also er spricht zu Gott und meint seine Jünger, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und jetzt kommt etwas, was manche Christen mal lesen sollten. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was Jesus hier sagt, ist, baut euch keine Wagenburg, baut euch keine Rückzugsinsel, seid keine Subkultur als Gemeinde, als Christen. Und er sagt nicht nur seid es, sondern er sagt zu seinem Vater, ich bitte dich nicht einmal darum, dass du die Christen aus dieser Welt nimmst. Wäre ja ein leichtes. Ich meine, wer ein Universum durch sein Wort erschaffen kann, der kann auch ein paar Christen von der Erde verschwinden lassen. Aber Jesus sagt noch, ich bitte dich nicht darum, sondern ich bitte dich, dass sie in dieser Welt bleiben. Ja, und dann muss es doch einen Sinn dafür geben. Und da sind wir wieder bei Daniel und beim Einfluss nehmen. Aber das bedeutet, diese Gesellschaft, diese Welt, diese Erde ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat, wie es im Hebräerbrief heißt, die ist im Himmel. Und trotzdem leben wir aber noch auf dieser Erde. Und jetzt kannst du dich verhalten, entweder du bist Stinktier oder du bist ein Elefant oder du verhältst dich wie ein Chamäleon. Das ist deine Entscheidung. Und ich möchte unser Babylon heute nur mal kurz charakterisieren, weil die Parallelen zu Babylon damals sind frappierend. Wir haben heute eine spirituelle Sinnsuche, wie wahrscheinlich vor viel oder seit langem nicht mehr. Menschen suchen das Übernatürliche, das Übersinnliche, sie suchen das Göttliche. Und weil sie Gott losgeworden sind, weil sie nicht dem Gott der Bibel glauben wollen, weil sie nicht glauben wollen, dass es Jesus gibt, der gestorben und auferstanden ist, suchen wir sogar in den profanen Dingen nach dem Heiligen. Wir machen alltägliche Dinge zu etwas Heiligem. Red mal mit einem Veganer. Okay, Scherz. Alle Veganer können sich entspannen, die mich noch nicht kennen. Ich bin nicht Veganer. Ich grille für mein Leben gern und ich sage es deswegen jetzt so provokant, weil auf beiden Seiten, sowohl bei den Veganern als auch bei den Fleischliebhabern oder Grillern, kann das bis zur Religion werden. Du kannst mit einem, der vegan lebt und einem, der Grillen als seine Leidenschaft hat und nicht nur Gemüse auf den Grill legt, reden und du hast den Eindruck, der erzählt dir gerade etwas von seinem Gott. Genauso kannst du mit jemandem reden, der, keine Ahnung, ins Fitnesscenter dauernd geht oder für den Geld eine große Rolle spielt, Einfluss oder der Körper allgemein. Im Sommer ist es so, weil wenn die Leute mit kurzen Klamotten rumlaufen, dann werden die Körper ja zu so Kunstgalerien. Ja? Also immer größere und schönere, meistens Tattoos zieren Körper. Bei manchen denke ich, oh lieber Gott, lass es nur ein Abziehbild sein. Aber in der Regel sind es ja schöne Dinge, weil man trägt sein Leben lang. Also versteht ihr, wir stilisieren Dinge hoch, weil wir das Übernatürliche suchen, aber nicht mehr dort andocken, wo wir es finden, nämlich bei Jesus. Und deswegen leben wir, genauso wie Babel damals, heute in einer Zeit, in der das ganz Natürliche, Menschliche, Irdische, Materielle zu etwas viel Höherem stilisiert wird und zu unserem Gott wird. Du kannst es genauso verfolgen, wenn es um den Klimaschutz geht. Ich meine, wer, wenn nicht Christen, sollten dafür sorgen, dass die Schöpfung bewahrt wird? Da müssen wir uns mal Gedanken machen. Du kannst es aber auch zu einer Religion werden lassen und alle verteufeln, die nicht genauso ticken wie du und zum Beispiel ein SUV fahren. Ich war vorhin Politiker, ich lasse es jetzt. Ich bin kein Politiker. Das war ironisch. Diese spirituelle Sinnsuche beginnt aber nicht im Christentum, habe ich es mal genannt. Babylon damals genauso. Daniel in der Löwengrube hatte ja genau den Grund, dass er an seinen Gott der Bibel glaubte, an den Christen glauben. Und auch heute beginnt diese spirituelle Suche nicht dort. Christliche Kirchen in Deutschland werden immer kleiner. Immer mehr Menschen misstrauen der Kirche und haben immer mehr Skepsis gegenüber der Institution Kirche. Menschen suchen das Übernatürliche, aber sie suchen es nicht im christlichen Glauben in erster Linie. Es ist okay, in unserer Gesellschaft über Gott zu reden, aber wenn du von Jesus redest, dann bist du Fundamentalist. In vielen Augen. Nicht oft, nicht immer, aber oft. Über Gott reden, das ist wieder in, wofür Gott auch immer steht. Aber nehmt doch nur mal Jesus, und da komme ich zum dritten Punkt, diesem intoleranten Typen, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt in den Himmel, niemand hat ewiges Leben, allein durch mich, durch das, was ich am Kreuz getan habe. Nur durch mich bekommt man ewiges Leben. Was ist das für ein intoleranter Fuzzi? Würde Jesus heute leben in dieser postmodernen Welt, die Leute hätten ihn schon viel früher gesteinigt, ehe er das gesagt hat. Das passt nicht in unsere Welt. Intolerante Toleranz ist dort, wo ich so tolerant bin, dass alles gilt, was ich will. Und das ist die Toleranz, die gar keine Toleranz ist. Toleranz heißt, Dinge auszuhalten, die eben genau nicht meinem entsprechen. Und wehe, ich habe eine Überzeugung, von der ich der Ansicht bin, dass sie für alle gut wäre. Soll jeder nach seiner Fassung glücklich werden. Und das hat Daniel genauso erlebt, deswegen hat es ihn später in die Löwengrube verhagelt. Alle Götter waren okay. Babylon hat ganz viele, aber der eine, oh, no go. Ab in die Löwengrube. Und die letzte Parallele für mich ist, dass die Bibel ist nicht wahr. Und da gehen wir sogar in die Kirche rein. Die Bibel wird schon in der Kirche nicht mehr überall für wahr genommen. Und ich denke mir, herzlichen Glückwunsch. Und ihr wundert euch, dass die Kirchen leerer werden. Warum? Weil die Bibel ist Gottes Wort, sie ist kraftvoll. Und wenn wir sie nicht als für wahr erachten, dann machen wir Gott lächerlich. Aber unser Glaube speist sich aus der Bibel, aus diesem wunderschönen Buch. Ich erinnere an die Mini-Bibelschule bei den Bergfesten. Daraus speist sich unser Glaube. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und die soll nicht mehr wahr sein. Wo kommen wir dahin? Sollte Gott gesagt haben? Sollte die Bibel wirklich wahr sein? Kennen wir schon vom Sündenfall. Ging nicht gut aus. Wie lebe ich meinen Glauben in einer Welt mit anderen Werten? Dieses Wie lebe ich, das kann man unterschiedlich hören. Man kann es ja so tränendrüsenmäßig hören. Oh, wie lebe ich meinen Glauben nur in so einer bösen Welt? Also so ein Stinktier kurz vorm Angriff. Also wo es sich noch nicht entschieden hat, wirklich Stinktier zu sein, aber zu sagen, hey, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, dann gibt es was. Oder hilflos, wie lebe ich? Vielleicht ein Chamäleon, vielleicht hast du dich oft schon angepasst, aber nur weil du sagst, Mensch, wie schaffe ich das? Wie kann ich Stärke beweisen? Wie kann ich Kraft haben, in dieser Welt als Christ zu leben? Ich möchte es nicht auf diese Tränendrüse-Variante verstanden haben, weil darum geht es mir nicht. Sondern mir geht es darum, wie können wir wirklich relevant als Elefant leben in dieser Welt? Oder um es noch zu komprimieren, damit ihr es mit nach Hause nehmen könnt, wie lebe ich relevant? Wie können wir das schaffen? Und darum soll es in dieser Predigtreihe gehen. Und ich möchte euch am Anfang nur zwei Gedanken zum Schluss mitgeben, die ich mir wünschte, ihr, keine Ahnung, vergesst sie nie wieder oder zumindest nicht bis zum Mittagessen. Und macht euch darüber Gedanken. Denn diese beiden Dinge haben etwas mit unserem Herzen und unserer Identität zu tun. Schauen wir bei Daniel rein. Zwei Verse weiter von dem, was ich vorhin gelesen habe. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, in seinem Herzen. Daniel hat in seinem Herzen den Entschluss gefasst und hat gesagt, ich möchte Einfluss nehmen und ich möchte Gott treu sein. Ich möchte beides sein. Ich möchte Elefant sein. Ich möchte weder Chamäleon noch Stinktier sein. Ich möchte Elefant sein. Er nahm es sich in seinem Herzen vor, ganz am Anfang, als er nach Babylon kam. Schnell sind wir dabei zu sagen, die Mühle des Alltags, das Hamsterrad, die Zeit fliegt davon, die bösen Umstände. Und ich ertappe mich da manchmal auch. Aber du bist nicht Opfer, sondern Gestalter. Und du kannst dir vornehmen, wie Daniel, zu sagen, ich bin ein Elefant. Lasst uns alle zusammen sagen. Nein, Scherz. Das hat dann so psychomäßig was. Hallo, Elefant. Nein. Aber du kannst es dir vornehmen. Du kannst es dir vornehmen. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ob du Opfer oder Gestalter bist. Es ist deine Entscheidung, ob du Stinktier bist. Es ist deine Entscheidung, ob du Chamäleon bist. Es ist deine Entscheidung, ob du als Elefant leben willst. Es ist deine Entscheidung. Sie nimmt dir niemand weg. Sie nimmt dir nicht nur niemand ab, sondern sie nimmt dir niemand weg. Keine Angst. Das ist deine Entscheidung. Und Daniel hat sich von Anfang an in seinem Herzen vorgenommen, sein Herz, sein Wesen, seine Haltung, seine Einstellung. Ich möchte Elefant sein. Ich möchte diese Gesellschaft prägen, Einfluss nehmen und gleichzeitig nicht vom Glauben abfallen. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und genau das hat Daniel erlebt. Genau das hat Daniel gemacht. Er hat sein Herz gehütet. Er hat gesagt, ich treffe diese Entscheidung. Ich will Gott treu bleiben und ich will relevant sein in dieser Gesellschaft. Und daraus strömte sein Leben. Was tust du, um dein Herz zu hüten? Um dein Inneres, deine Seele, deine Einstellung, deine Haltung? Deswegen habe ich vorhin gesagt, liebe Frauen, heute müsst ihr euch anmelden zum Ladies-Tag. Gut, vielleicht können manche nicht und vielleicht sind solche Veranstaltungen nicht für alle was. Aber ganz ehrlich, was sollen wir denn noch machen, als euch Hilfestellungen zu geben, wie ihr euer Herz hüten könnt? An diesem Tag wird es genau darum gehen, wie können wir unser Herz hüten? Was kommt aus unserem Herzen? Was geht in unser Herz? Liebe Ladies, liebe Frauen von 18 bis 99. Es gibt keine Ausrede, da nicht hinzugehen. Und deswegen finde ich das faszinierend, dass dieser Tag jetzt ist, wo wir diese Reihe starten. Klar, vielleicht kannst du nicht und ist nicht dein Ding, verstehe ich. Aber das ist so eine große Hilfe, genau das zu tun, was Daniel getan hat, dein Herz zu hüten. Für die Männer habe ich einen Vers von Paulus. Mehr habe ich gerade nicht in der Tasche. Paulus hat nämlich später an die Epheser geschrieben, ich bete, dass Gott euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Luther übersetzt es mit dem inwendigen Menschen. Paulus sagt, achtet auf euer Inneres. Wir sind so schnell dabei, dass das Äußere mehr zählt. Auf das Innere, auf das Herz, die Haltung, die Seele zu achten. Was tust du dafür? Was tust du dafür, um dein Herz, deine Seele zu hüten? Denn aus ihr springt dein Leben, aus ihr gestaltest du dein Leben. Daraus fließt dein Leben. Das, was du tust, was du sagst, was du bist, das springt daraus, das quillt daraus. Das zweite ist die Identität. Ich habe vorhin gesagt, Daniel und seine Freunde haben besondere Namen. Ihre Namen bedeuten nämlich etwas. Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Kein Mensch ist mein Richter. Nicht Umstände. Gott alleine ist mein Richter. Hanania heißt, Gott ist gnädig. Michael, wer ist wie Gott? Und Asaja heißt, Gott hilft. mit das Erste, was passiert, als sie nach Babylon kamen, war, dass sie andere Namen bekommen. Und was ich schlimm finde, also ich finde es wirklich schlimm, dass unter Christen diese neuen Namen, manchmal habe ich den Eindruck, bekannter sind als diese eigentlichen Namen. Schon wenn man in manche so Hilfen für Rallye-Stunden oder Kinderstunden, was auch immer, guckt, da werden diese neuen Namen genannt. Sie heißen, Daniel heißt Belshazzar, aus Hanania wird Schadrach, aus Michael wird Meschach und aus Asaja wird Abednego. Ja, klingt ja ganz nett. Aber wisst ihr, was diese Namen bedeuten? Belshazzar, wie Daniel dann heißt, heißt den Bel, ein Gott der Babylonier, begünstigt. Schadrach, so wie dann Hanania heißt, heißt Befehl des Akkus. Akku ist ein Mondgott der Babylonier. Michael wird zu Meschach und heißt, wer ist wie Akku, dieser babylonische Gott. Und aus Asaja wird Abednego und heißt Knecht des Nego. Und Nego war ein babylonischer Gott der Weisheit. Das wird aus denen. Und wer bist du eigentlich? Bist du der, was andere über dich sagen vielleicht so? Das ist der immer zu laut ist. Das ist die immer nur schlechte Laune hat. Das ist der immer zu spät ist. Das ist die immer so viel redet. Das ist der immer nur dumm lacht. Was andere über dich sagen. Johannes Hartl hat mal gesagt, wenn du dein Leben an das Lob der anderen hängst, dann wirst du in ihrer Kritik verrecken. Wir sind so schnell, also ein bisschen netter gesagt, wir sind so schnell dabei, das, was andere über uns sagen, in Anspruch zu nehmen und denken, ja, so bin ich. Nein, so bist du nicht. Deine Identität als Christ ist eine ganz andere, nämlich Kind Gottes zu sein. Und wenn du Kind Gottes bist, dann gehst du anders in dein Umfeld hinein, wenn du dir dessen bewusst bist. Und versteht ihr, das sind so große, einfache Sätze. Ja, Kind Gottes und achte auf dein Herz. Ich habe einen ganzen Sommerurlaub gebraucht, um ein bisschen einen Bruchteil damit zu tun zu haben. Also ich habe ein paar Bücher gelesen und mir Gedanken gemacht und hatte zum Glück frei und hatte ein paar Wochen Zeit. Versteht ihr, das ist nichts von jetzt auf nachher und es ist auch nichts Neues, was ihr von mir hört. Aber es ist das, was unser Leben ausmacht. Dass wir daran arbeiten, was in unser Herz kommt und was rausgeht und aus was wir leben und wem wir erlauben, uns zu sagen, wer wir sind. Und als Christen sind wir Kind Gottes, Kind des Höchsten, Kind des Schöpfers dieses Universums. Ich denke mir manchmal, boah, was soll uns da noch passieren? Wovor sollten wir da noch Angst haben? Wovor sollten wir noch Furcht haben? Was soll uns denn passieren? Der Gott, der diese Erde gemacht hat, der Himmel und Erde gemacht hat, er ist mein Papa. Kinder streiten sich immer so, mein Papa kann das, mein Papa kann das. Und wir könnten immer einen draufsetzen und sagen, ja, und meiner hat das Universum gemacht. Versteht ihr? Aber wir leben manchmal so stinktiermäßig oder so chamäleonmäßig und nicht so Elefant. Ein Elefant tritt auch auf und wenn ein Elefant auftritt, dann tritt er mal was auf. Und die Antwort, wie lebe ich meinen Glauben in einer Welt mit anderen Werten, die Antwort darauf, die ist relativ einfach, aber vielleicht auch überraschend. Die Antwort ist furchtlos. Und das hat Daniel gemacht. Als Elefant. Er hat furchtlos gelebt. Und ich möchte dir eine Hausaufgabe mitgeben. Und ich werde nächsten Sonntag abfragen. Also Hausaufgabenhefte raus, Schule hat wieder angefangen. Ich stelle dir zwei Fragen. Die erste Frage ist, was ist dein Blick auf die Gesellschaft, auf dein Umfeld, dein Blick? Und die zweite Frage ist, was ist Gottes Blick auf die gleiche Gesellschaft und das gleiche Umfeld? Diese zwei Fragen bitte ich dich mitzunehmen. Was ist dein Blick und was ist der Blick Gottes? Amen.